Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken. Euer Praktikum für die Ohren. Wir sind heute in Duisburg unterwegs bei geschmeidigen 5000 Grad, sitzen hier gemütlich im Garten und haben wieder einen neuen Gast für euch. Ja genau, wink mal in die Kamera. Wir unterhalten uns heute über einen Beruf mit einer Person. Person, möchtest du dich einmal vorstellen und worüber reden wir heute?
Ja, mein Name ist Magnus und ich habe mal Sicherheitstechnik studiert und bin deswegen Sicherheitsingenieur.
Sicherheitsingenieur, das klingt... Mögen dich die Leute auf der Arbeit?
Das müsstest du die Leute fragen.
Ich habe ja jetzt auch seit 3 Jahren ein bisschen so mit Arbeitssicherheit zu tun. Ich mache ja so die Koordination für die Arbeitssicherheit bei uns auf der Arbeit und habe viel mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit zu tun. Ist Sicherheitsingenieur und Fachkraft für Arbeitssicherheit das Gleiche? Können die das Gleiche oder dürfen die das Gleiche?
Grundsätzlich ist das vergleichbar. Es gibt aber mehrere Wege, sich da zum Sicherheitsexperten, sag ich mal, zu qualifizieren. Das eine ist halt das Studium. Auch da gibt es verschiedene Fachrichtungen. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn man einen entsprechenden technischen Abschluss hat. Mittlerweile haben wir es auch ein bisschen erweitert, die Anzahl der Abschlüsse oder die Arten der Abschlüsse. Und dann kann man noch einen Lehrgang machen zur Fachkraft für Arbeitssicherheit. Also gibt es mehrere Möglichkeiten, mehrere Wege, da ja in die Richtung zu gehen.
Okay, lass uns erstmal anfangen. Also du hast das studiert. Du hast Sicherheitstechnik studiert.
Genau, ich habe 2004 angefangen in Wuppertal Sicherheitstechnik zu studieren, habe das auch relativ lange gemacht, ja, also Regelstudienzeit war bei mir gar kein Problem, da habe ich locker überschritten. Und in Wuppertal gibt es so viele Ablenkungen, die Stadt ist so wunderschön, dass man da ganz viele andere Sachen machen kann. Nee, ich habe nebenberuflich schon gearbeitet ein bisschen,
okay,
oder neben dem Studium und habe mich auch bei der Fachschaft engagiert, beim Verein Deutscher Ingenieure engagiert. Und das verlängert natürlich die Studienzeit ein bisschen, fördert aber auch so ein bisschen die Erfahrung.
Mhm.
Ja, und bin dann 2010 zu meinem jetzigen Arbeitgeber gekommen.
Okay. Was macht ein Sicherheitsingenieur? Du bist Sicherheitsingenieur, hast du gesagt.
Genau.
Was macht ein Sicherheitsingenieur? Kann man das so einfach sagen?
Das ist relativ vielfältig, ne? Also das Studium ist sehr breit aufgestellt, also interdisziplinär, wie man so schön sagt. Und es kann in Richtung Brandschutz gehen, es kann in Richtung Arbeitsschutz gehen. Da wollte ich eigentlich nie hin, bin ich jetzt voll drin. Umweltschutz, Qualität, es kann in Führung gehen, es kann in Vertrieb gehen. Also das ist sehr breit. Man kann sich eigentlich mit jedem unterhalten und man versteht auch jeden. Aber man ist natürlich nicht überall Experte.
Ja.
Aber man kann sich mit jedem unterhalten und das ist halt das Charmante an diesem Studium.
Okay, was lernt man in dem Studium? Wie ist das so aufgebaut? Was gibt es da für Fächer?
Genau, also die Fächer haben sich tatsächlich in den letzten Jahren gar nicht so viel geändert. Ich habe es heute Vormittag nochmal nachgeguckt, damit ich keinen Quatsch erzähle. aber es sind immer noch naturwissenschaftliche Grundlagen, ne? Also Ingenieurswesen ist da quasi immer noch drin, also Mathe, Physik und solche Geschichten. Und dann gibt es Spezialisierungen halt, Umweltsicherheit, Arbeitsschutz, Brandschutz und so weiter. Sodass man die Grundlagen hat vom Ingenieur, sag ich mal, und eine gewisse Fachexpertise im Bereich Risiko, Sicherheit, Gesundheitsschutz.
Okay. Und du hast welchen Fachbereich gewählt damals?
Damals konnte ich noch gar nicht wählen. Da musste man alles machen.
Ach.
Aber
da hatte man Glück oder Unglück. Ne? bei dem einen oder anderen Fach habe ich mich gefragt, was ich da eigentlich mache. Aber man muss es halt bestehen irgendwie.
Mhm,
und im Nachhinein muss man sagen, dadurch, dass man wirklich so interdisziplinär unterwegs war, hilft das heute. Weil also ich hätte vor 10 Jahren noch nicht gedacht, dass ich mich jetzt so mit Psychologie und menschlichem Verhalten oder so auseinandersetze als Ingenieur.
Ja.
Und tatsächlich ist das irgendwie jetzt bestimmt 30% meines Arbeitsinhalts.
Das ist ja interessant. Inwiefern Psychologie? Was machst du momentan so?
Also meine Aufgabe ist, ein Sicherheitskulturprogramm zu gestalten. Meine Firma, die kann ich auch nennen, die Firma Dräger, hat ein weltweites Sicherheitskulturprogramm ins Leben gerufen und hat dabei dann den Fokus auf die sogenannte Vision Zero gesetzt.
Mhm.
Vision Zero ist ein Ansatz von der ISA, von der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit. Und die hat als Ziel, schwere Arbeitsunfälle und berufsbedingte Erkrankungen zu vermeiden.
Ja.
Und die hat 3 Dimensionen. Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden. Ja, und Wohlbefinden ist jetzt nicht hier so im Garten sitzen gemeint mit einer schönen kalten Cola und Podcast aufnehmen, sondern da ist dann die psychische Sicherheit, sag ich mal, im Fokus. Und genau diese Dimension nimmt immer mehr Einfluss quasi auch auf dieses, ja, auf das sicherheitstechnische Verständnis der Menschen. Weil gerade in Deutschland sind wir, was so Technik angeht und Organisation, schon relativ weit. Aber in, ja, in diesen weichen Faktoren, sag ich mal, Motivation, Verantwortung übernehmen, da haben wir noch Potenziale, um die Unfallzahlen und damit auch das Leid der Menschen weiter zu vermindern, zu reduzieren.
Das heißt, es geht darum, dass ihr dann, wenn ich das so verstehe, eine Führungskraft näher bringen wollt, wie man mit den Menschen umzugehen hat, damit die sich nicht verletzen oder nicht in Burnout fallen oder nicht in...
Genau, also die Führungskraft sind natürlich die wichtigsten Partner, sag ich mal, von uns, weil die unsere Multiplikatoren sind.
Ja.
Die Führungskräfte sind Vorbilder. Die Mitarbeitenden haben natürlich ein gesteigertes Interesse daran, dass die Führungskraft glücklich ist. Mhm. Weil Führungskraft ist glücklich, dann habe ich einen Job gemacht meistens. Ne? Und deswegen sind die ganz eine ganz wichtige Rolle. Aber tatsächlich geht es eigentlich um jeden Einzelnen. Ne? Also ich kann ja, wenn ich eine Aufgabe habe, entscheiden, wie ich die ausführe. Ne? Natürlich gibt es eine Gefährdungsbeurteilung, natürlich gibt es Arbeitsanweisungen und so weiter. Aber natürlich bin ich jetzt dann als Technikerin oder als Techniker oder als Bürokraft für die Arbeitsausführung erstmal selber verantwortlich. Mhm. Und dann kann ich natürlich entscheiden, ob ich den linken Weg gehe oder den rechten Weg. Ne? Der eine ist vielleicht ein bisschen kürzer. Da muss ich halt irgendwie mich auf den Drehstuhl begeben, um die Lampe zu wechseln, ne, ja, um ein klassisches Bild zu verwenden. Oder ich nehme mir eine Leiter, ne, und stecke vielleicht vorher noch die Sicherung raus und mache einen Strom aus. Und, ne. Mhm. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich den gleichen Arbeitsaufwand quasi darstellen kann. Und da das Bewusstsein einfach zu schärfen, dass man halt nicht den einfachen Weg unter Umständen nimmt, sondern den sicheren,
ja,
oder den gesunden. Weil das gleiche Beispiel, was ich jetzt relativ technisch dargestellt habe, kann man natürlich auch mit, du hast es vorhin gesagt, mit psychischen Belastungen schon in Einklang bringen, dass man sagt, okay, einfach muss ich auch mal sagen, hey, stopp, ich habe genug Aufgaben oder ich schaffe das nicht in der Zeit.
Ja.
Ja, dann muss halt länger arbeiten, ne? Wäre so eine klassische Antwort. aber das ist tatsächlich gemeint, dass man sich auch traut, sowas zu sagen. Ne? Weil wenn man sich das nicht traut, dann wird es über die Zeit nicht besser. Und die Sachen, die gerade so Richtung Burnout, Überlastungssituationen gehen, Arbeitsunzufriedenheit, führen halt dazu, dass du weniger effektiv bist. Und natürlich kosten sie dann auch dem Unternehmen Geld.
Ja. Ne?
Und das langfristig. Ne? Weil Unfälle an sich gar kein Problem. Da habe ich dann eine Heilungszeit, sage ich mal. Wenn es um psychische Sachen geht, dann habe ich eine deutlich längere Heilungszeit. Und dann ist auch immer die Frage, auf welches Niveau komme ich wieder zurück?
Wenn du überhaupt zurückkommst, ne? Das ist ja.
Genau, ne? Es kann auch sein, dass der Job dann einfach nichts mehr für mich ist und dann muss ich was anderes suchen.
Ja.
Und das ist dann sehr aufwendig, ne? Und mit sehr viel Veränderungen verbunden. Und deswegen macht es durchaus Sinn, sich nicht nur um die technischen und organisatorischen Seiten des Arbeitsschutzes zu kümmern, sondern auch um die psychologischen und auch um den Menschen als integralen Bestandteil und nicht nur um, ja, keine Ahnung, zieh die Handschuhe an, damit du dich nicht schneidest. Ne?
Ja.
Das ist so das Trivialste.
Ne? Was ja aber schon mal viel wert ist, das wird oftmals auch nicht gemacht.
Schutzbrille.
Ja, Schutzbrille, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe, irgendwas. Wenn ich mal überlege, als ich in der Pflege angefangen habe damals, das war 2013 oder so. Kommt das hin? Ja, ne?
Sprich ins Mikro.
2013 meine ich.
Ja, kann sein, ja.
Da hatte ich, also Unterweisungen, Betriebsanweisungen, Gefährdungsbeurteilungen, noch nie was von gehört. Wurde auch alles nie gemacht. Es gab keine Sicherheitsbeauftragten. Das gab es gar nichts. Also Handschuhe waren auch immer die billigsten vom billigsten da. Hauptsache, das ist günstig. Dieses, das kennt, glaube ich, jeder aus der Pflege. Du lernst in der Ausbildung mit vier Mann eine Person aus dem Bett rauszuholen, weil das ja rückenschonend ist. Und dann bist du auf Station und hast du genau einen, und zwar dich. Und dann, ja, sieh zu, wie du die Person rückenschonend aus dem Bett rauskriegst. Gar nicht. Ne?
Ja, das ist so der Klassiker an der Stelle. Ne? Das ist, und da wollen wir an das Mindset ran. Ne? Genau, dass die Leute, die Führungskräfte in diesem Fall, dann auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass ein Auszubildender, eine Auszubildende von Anfang an direkt das richtige Mindset mitkriegt und gesagt kriegt, wie es richtig zu gehen hat. Und zwar nicht so, wie es vielleicht im Lehrbuch steht, sondern so, wie es in der Realität passiert. Ne, weil natürlich kannst du alles mit 2, 3, 4, 5 Mann machen und dann funktioniert das auch wunderbar. Die Realität ist aber, in der Nachtschicht sind vielleicht nur zwei.
Ja, ja.
Dann, aber du hast ja die gleichen Aufgaben zu erfüllen. Ne? Also musst du die Lösung zeigen, wie es mit zwei Mann oder zwei Personen geht. Und das ist dann deutlich herausfordernder. Aber trotzdem, ne, die Bandscheibe, wenn du einen schweren Patienten hast, ne, so meine Gewichtskategorie, dann musst du halt auch mal dir überlegen, wie du das machst, ohne dass du deine Bandscheibe gleich ins Nirvana schießt.
Und das ist die Aufgabe der Führungskraft, sich darüber Gedanken zu machen, oder?
Im ersten Wurf ja, aber die Konsequenz hat natürlich jeder Mitarbeiter.
Ne? Ja, ja, natürlich.
Das heißt,
natürlich.
Selbst wenn die Führungskraft da an der Stelle vielleicht nicht so optimal agiert, sollte man selbst auch die Verantwortung für sich selbst übernehmen und sagen, Mensch, jetzt, dann muss ich mir das Wissen halt woanders holen. Ne? Aber die Herausforderung ist tatsächlich, dass diese Zahnräder ineinander gehen. Ne? Dass die Führungskraft und das Management das Verständnis hat, okay, für gewisse Situationen brauchst du vielleicht mehr als eine Person.
Mhm.
Das ist ja auch immer Kosten verbunden.
Ja,
auf der anderen Seite, wenn das an der Stelle vielleicht limitiert ist, dass man dann Hilfsmittel zur Verfügung stellt, dass man dann Arbeitsweisen zur Verfügung stellt. Und am letzten ist das klassischerweise auch die Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, der dann seine Methoden anwendet.
Ja.
Ist sogar im Gesetz festgeschrieben. Ne? Das ist klassische Maßnahmenhierarchie im Arbeitsschutz. Ne? Technische Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen, persönliche Schutzausrüstung, ne? Persönliches Verhalten. Und dementsprechend muss man agieren.
Okay.
Aber ich habe, jetzt grätsche ich mal direkt dazwischen. Ich habe ja jetzt hier quasi zwei Experten am Tisch.
Ich bin kein Experte, ich bin Koordinator.
Ja, ja, pass auf.
So viel zum Thema Verantwortung.
Mehrere Fragen direkt. Ab welcher Betriebsgröße wird sowas quasi so einer wie du oder generell jemand, der sich darum kümmert, festgesetzt? Ist das schon ab zwei Leute oder?
Also meine Stelle gibt es so nicht. Das, mein Chef hat sich überlegt gehabt, wir haben 7 Betriebsstätten, wir haben 150 Leute, da macht es Sinn, dass und jede Betriebsstätte hat einen Abteilungsleiter und eine Fachkraft für Arbeitssicherheit extern eingestellt. Und da hat er gesagt, das macht Sinn, dass wir eine Person haben, die mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit spricht und alles plant und dann zum Abteilungsleiter geht, der kommt jetzt nächste Woche zu dir und macht das und das und das und das, damit das koordiniert wird.
Okay.
Das ist quasi mein Job, also den Arbeitsschutz, der Gesundheitsschutz und den Gewaltschutz zu koordinieren.
Mhm.
Mein Job ist es nicht zu sagen, du musst die Kreissäge aber so rum bedienen. Kann ich gar nicht. Wie soll ich da? Ich bin gar kein Handwerker, ich habe gar keine Ahnung von.
Okay, also ist quasi die Führungskraft dafür generell?
Immer. Die Führungskraft ist immer verantwortlich.
Mhm.
Und deswegen gibt es meine Stelle, da gibt es keine Personengröße für. Ich meine ab entweder 21 oder 51 Personen musst du einen Sicherheitsbeauftragten stellen. Das musst du dann. Ich meine 51.
Genau, also das ändert sich ja gerade, ne?
Ja, ja, ja.
Unter dem schönen Deckmantel des Bürokratieabbaus wird da aus meiner Sicht an der falschen Stelle gespart. Aber tatsächlich eine sicherheitstechnische Betreuung brauchst du eigentlich sofort.
Mhm.
Ob du die als Unternehmer selber machst oder dir externe Expertise holst, ist erstmal dir überlassen. Und dann gibt es da sogenannte Betreuungszeiten. Aber das ist sehr, ja, ich sag mal, normbasiert. Ne? Also da musst du dann Zahlen jonglieren und gucken, in welchem Bereich bist du, was für Anforderungen hast du und so weiter. Aus meiner Sicht ist das nicht das, wo wir eigentlich hinwollen. Ne? Das ist für die schwarzen Schafe ist das gut, weil die kannst du darauf festnageln und kannst sagen, okay, hey, da steht aber, du musst so und so viel Betreuungszeiten nachweisen, hast du nicht. Doof.
Ja.
Ich glaube, die guten Arbeitgeber und die guten Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland und auch der Welt, die haben schon verstanden, dass das einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet. Und das heißt, wenn ich da investiere, dann kriege ich da auch was zurück durch geringere Fehlzeiten, geringere Unfälle, geringere BG-Beiträge. Das heißt, es hat auch einen wirtschaftlichen Faktor und den darf man nicht vergessen, weil natürlich können wir jetzt über Sicherheit die ganze Zeit sprechen und sagen, hey, Sicherheit, ne, ist das Wichtigste.
Ja, 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 ja.
Aus Unternehmenssicht, aber auch aus Führungskraftsicht, ne, was die Führungskraft alles machen soll, das ist ja eine riesen Latte, aber aus Unternehmenssicht ist das Wichtigste erstmal Umsatz und Gewinn. Ne?
Ja,
und das ist vollkommen normal. Und da darf man auch nicht dann sagen, okay, hey, wir müssen jetzt mal, sondern man muss das akzeptieren und muss unter den gegebenen Rahmenbedingungen das Beste rausholen. Und deswegen ist es so wichtig, das auch zu zeigen, dass das Vorteile hat. Ne? Und wenn du sagst, Mensch, Sicherheitsexperten, ich, ganz ehrlich, 95% der Fragen, die da auftauchen, sind gesunder Menschenverstand.
Ja, ja, stimmt.
Also wir haben bei uns zum Beispiel unfassbar viele Wegeunfälle. Ne? Und ich sehe trotzdem Kolleginnen und Kollegen ohne Fahrradhelm fahren. ne? Oder ohne Warnweste.
Ja, oder dunkle Jacke im Winter und all sowas.
Oder im Winter, eine Kollegin, wir waren gerade im Meeting, im Call, sagte die Kollegin, ja, die Kinder haben heute frei, weil es so doll geschneit hat, die sind gerade, haben sich warm angezogen, sind rausgegangen, haben sich da einen Schneemann gebaut und spielen gerade im Schnee. Und in dem Moment poppt bei mir eine E-Mail auf mit Wegeunfall. Jemand ist mit dem Fahrrad auf Eis ausgeglitten. So, da habe ich dann ganz kurz überlegt, ja Mensch, ne, also die Kinder der Kollegin, die haben eine Gefährdungsbeurteilung gemacht. Ne? Die haben rausgeguckt, haben gesagt, oh, schneit, ist kalt, ich ziehe mir mal warm an und dann mache ich das, was sinnvoll ist im Schnee. Ne? Und die Person, die da verunfallt ist, hat rausgeguckt, hat gesagt, boah, Schnee, geilstes Fahrradwetter, jetzt mal los zur Arbeit. Ne? Also, deswegen, ne, und da kann die Führungskraft, was soll die Führungskraft da machen? Ne, da ist die Eigenverantwortung eigentlich das Wichtigste. Und da muss man einfach mal sagen, wenn draußen 20 Zentimeter Schnee liegen und das fängt auch vielleicht noch an zu tauen und gefriert dann wieder, dann ist vielleicht das Fahrrad nicht das Optimum. Ne? Auch wenn Fahrradfahren an sich sehr gesund ist und ich auch sehr gerne Fahrrad fahre, egal auf Mountainbike oder E-Bike oder was auch immer, da muss man sagen, jetzt überlegen wir mal ganz kurz, ob das Sinn macht.
Ne? Und ja.
Aber das passiert und das ist halt da, wo wir hinwollen. Ne? Und deswegen sage ich, das hat ja, ist ja kein technischer Faktor, sondern das ist ja was, wo ich dann an den Verstand, an das Mindset, an die Gedanken der Menschen ran muss. Und das schaffe ich nicht, wenn ich, keine Ahnung, eine neue Richtlinie erlasse.
Ja, und das ist auch ganz ehrlich.
Das ist auch schwierig. Also gerade in dem Punkt, wenn ich da mal kurz reingrätsche.
Ja, grätsch du mal.
Mach ich jetzt gerne, weil du machst das sonst immer, aber ich muss ja auch mal zum Wort kommen. Nee, also ich glaube, Fahrrad im Winter ist halt so ein Punkt, man kann den Leuten ja nur vor den Kopf gucken, aber ich glaube, viele haben halt Angst, wenn sie nicht zur Arbeit kommen. Das ist dann so, die können nicht mehr Bus fahren, die haben kein Auto, Fahrrad ist der einzige Weg, wie sie zur Arbeit kommen. Ja, was machst du dann? Dann setzt dich auf Fahrrad, ne, und hoffst einfach, dass du gut da ankommst, weil du willst ja nicht sagen, ja, ich kann nicht kommen, weil ich kann nur mit dem Fahrrad, weil ich habe nichts anderes.
Aber genau das wäre ja das, wenn du dir Gedanken dazu machst als Leitung und dann sagst, pass auf, der ist jetzt eine Bürokraft. So, der muss ja theoretisch gar nicht hier sein. Der kann ja seine Arbeit auch von überall aus machen. Dass du ja, dann klar. Sagst, pass auf, der Mensch hat nur ein Fahrrad, wohnt 20 Kilometer entfernt, hat kein Auto, hat keinen Bus. Ja, herzlichen Glückwunsch, hier ist ein Firmenlaptop, macht das von zu Hause aus.
Ja, aber dann trittst du ja wieder so ein Lauffeuer los. Dann hast du wieder Leute, die, klar können die einen Teil ihrer Arbeit im Homeoffice machen, aber den Großteil müssen sie vor Ort sein, weil Gründe XY.
Ja, ja, ja.
Die fangen dann auch an, ja, aber wenn der zu Hause, dann will ich auch zu Hause sein.
Nee, du nicht.
Ja, aber dann fängst du ja wieder an. Ist ja eine Sonderwurst für den einen.
Das ist keine Sonderwurst, das ist drauf aufgesetzt, der sich nicht umbringt mit dem Fahrrad.
Ja, natürlich. Aber ne, das ist halt so ein Rattenschwanz. Du musst da, wo fängst du da an?
Ich glaube, als Führungskraft hast du immer Scheiße.
Genau.
Du bist immer nur am Diskutieren und du bist immer der Arsch.
Ja, klar.
So, das musst du halt vorher wissen.
Aber das ist halt so ein krasses Beispiel, deswegen sage ich ja, du bist halt irgendwo, wo fängst du da an? Also, ich verstehe alle Seiten. Ich würde auch sagen, ja, bleib bei meinem Arsch zu Hause. Ist mir doch egal. Ne? Also, wenn jetzt dein Job nicht so abhängig ist davon, ne, wenn die Firma nicht brennt und es 20 Zentimeter Schnee und die läuft gerade eh nichts, dann bleib doch zu Hause.
Ja, oder so, mach's halt von zu Hause aus. Genau. Oder, ne?
Aber
das wär genau die richtige Entscheidung, rauszugucken und zu sagen, hey Mensch, ne, jetzt schwierig. Und wenn man dann eine Alternative hat, ne, sei es ein PKW, sei es ein Taxi, sei es ein Bus, ne, der ÖPNV, ne, außer in Wuppertal, wenn da ein Flock Schnee fällt, dann fährt er gar nichts mehr. aber sonst im Rest von Deutschland fährt der ÖPNV ja relativ zuverlässig, mit Einschränkungen. Ja, da muss man halt einen ÖPNV, ne, aber das weiß man ja auch am Vortag meistens. Ne, also die Wetterfrösche sind ja relativ gut unterwegs im Moment. Die wissen ja auch, wann es warm wird. Aber Hitze ist genau das Gleiche. Ne?
Oh ja.
Also auch da muss ich Entscheidungen treffen. Und deswegen ist es so wichtig, diese Entscheidung auch zu treffen. Und dann muss ich als Arbeitgeber, wenn ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu bringe, diese Verantwortung zu übernehmen, dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben. Ne? Da muss ich auch mit der Konsequenz leben, dass einer sagt, hey, heute liegen hier x Zentimeter Schnee, das ist mir zu riskant, weil ich nur mit dem Fahrrad kommen kann. Ich arbeite heute von zu Hause. Ne, dann muss ich das akzeptieren.
Ja.
Es gibt natürlich Berufe, wo das nicht geht. Ne? Also,
klar, ein Bäcker.
Ja,
Feuerwehrmann,
Polizist.
Ne, ja. Produktionsmitarbeiter, keine Chance. Ne? Geht nicht. Aber auch da gibt es dann meistens Alternativen, ne? Dass man sagt, hey, wir wissen das im Vorfeld und organisieren das.
Oder Kollege, dann hol dich einfach ab morgens.
Genau,
ja, Fahrgemeinschaft.
Ja, genau.
Also da gibt's Lösungen. Aber man muss diese Entscheidung muss man jetzt schon treffen. Und viele sind dann morgens, oh, jetzt auf einmal. Ja?
Das ist so kommt wie, denn der Schnee her?
Ja. Ja.
Oder eine Baustelle auf einmal. Auch die wird in der Regel vorher angekündigt und das weiß man. Ne? Dann kann man sich darauf einstellen. Diese Verantwortung dann auch zu übernehmen, das ist die Herausforderung. Da arbeiten wir an ganz vielen Stellen dran, ganz viele kleine Stellschrauben, die dann wie so ein Zahnrad oder Puzzle dann auch zusammenpassen und die dann ergeben, dass Leute einfach sich sicherer, sich gesünder verhalten und dadurch einfach einen riesen Mehrwert fürs Unternehmen bieten, weil ich habe nichts davon, wenn jemand sich mit dem Fahrrad lang macht oder mit dem Motorrad sich das Schlüsselbein bricht und dann, keine Ahnung, 6-8 Wochen ausfällt.
Klar.
Da habe ich noch weniger von, als wenn er mal einen Tag sagt, ich arbeite mobil
ja.
oder ich komme später oder ich komme früher oder was auch immer, ne, dass man da flexibel ist.
Ich finde auch allgemein heutzutage, also wir leben ja im Jahr 2026, du musst flexibel sein. Erstmal die neue Generation von Menschen, die jetzt anfängt zu arbeiten, die sind halt nicht mehr so wie wir. Die sind nicht so, der Chef sagt das, jawohl, und ich mach das, die sagen dann so, ne.
Die hinterfragen vielleicht auch mehr.
Ist vielleicht auch sinnvoller zu hinterfragen, manchmal.
Das größte Problem, was jetzt auch wieder aus dem Gespräch hier herausgeht, ist Kommunikation.
Ja, immer.
Wir sind mittlerweile kommunikative Dinosaurier geworden und das in allen Bereichen. Die Leute können nicht mehr richtig kommunizieren, das ist total traurig.
Ich finde es aber auch schwierig, wenn du kannst das jetzt, ich kann das auch, du kannst das auch, aber es gibt Menschen, die sehen einen Vorgesetzten und würden dem nicht sagen, was die denken, weil die Angst haben vor Konsequenzen, was vielleicht gar nicht passiert. Ich meine, es gibt immer Arschlöcher auf der Welt, aber die meisten, die ich kennengelernt habe, ja, die waren auch schon mal so, ja, ist ein blödes Thema, aber müssen wir halt drüber reden, so. Aber die haben halt Angst davor, dann, keine Ahnung, dann nicht mehr gemocht werden oder ausgegrenzt werden oder im schlimmsten Fall gekündigt werden.
Ja klar, das kann ja immer passieren. Das ist halt, aber ja.
Ja, aber du hast
aber
das vielleicht
nicht
gelernt.
Dein Problem. Ja genau, das sollte ja am Ende nicht dein Problem sein.
Ja, aber das ist ja so. Und guck mal, wie wir sozialisiert wurden. Ich habe damals noch von meinem Vater gelernt, du musst eine Ausbildung machen. Egal was passiert, erstmal eine Ausbildung, dann kannst du gucken. Und du musst auf Knien dahin kriechen und bitten, die Ausbildung zu kriegen.
Mhm.
So wäre das, also übertrieben jetzt, ne? Aber so war das bei uns früher so.
Ja, da wurde mir auch gesagt, ich habe keine Ausbildung.
Ja, merkt man.
Danke.
Nein, aber das ist ja heutzutage einfach anders. Und ja, heutzutage müssten eigentlich die Arbeitgeber auf Knien irgendwo hinkriechen und sagen, arbeite bitte bei mir, weil wir finden keine Fachkräfte mehr, die Bock haben, hier zu arbeiten.
Das Problem ist halt auch, seit wir Ausbildung, ich hab ja Ausbildung angefangen, so ist das ja nicht, es hat sich ja nichts geändert. Es ist ja, wenn du jetzt so guckst, in 20 Jahren hat sich ja weder der Lerninhalt noch die Dauer noch irgendwas in Ausbildung geändert, außer das Gehalt ist ein bisschen mehr geworden.
Ja, doch, ich finde schon, es hat sich, also Ausbildungsinhalt, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt, ich sag mal, ich habe jetzt 4-5 Arbeitgeber gehabt in meinem Leben und habe schon gemerkt, dass ich die Ansicht von manchen Führungskräften, nicht von allen, aber von manchen schon krass.
Nein, ich rede jetzt nicht von dem, was du in der Firma, wo du lernst oder wo du angestellt bist, lernst, sondern IHK.
Da bin ich komplett raus. Ich habe Pflege gelernt. Das ist nicht IHK.
Also wenn du dir die Azubis anguckst, jetzt sagen wir mal IT, schwierig, ne? Also die lernen teilweise Dinge, wo ich mir denke, Bruder, warum?
Okay.
Also da frage ich mich legit, wofür und warum noch in der heutigen Zeit? Das macht gar keinen Sinn. Das sind halt Lerninhalte, die sind seit Jahren, die laufen so mit. Muss man ja wissen.
Mm, ja.
In der Bude, wo du arbeitest, arbeitest du aber faktisch gar nicht damit. Warum muss ich das jetzt lernen?
Aber das ist ja schulmäßig, haben wir ja schon drüber gesprochen. Allgemein das Problem, dass du lernst, keine Ahnung, Gedichtsanalyse. Nehmen wir mal als Beispiel in Deutsch, Gedichtsanalyse.
Da fängt es ja schon an.
Es kann ja sein, dass du wirklich Germanistik studieren willst und dass man dann irgendwie, ne, dann brauchst du das vielleicht. Wer weiß wofür, aber vielleicht brauchst du das. Dann solltest du sowas einfach in der Oberstufe, in der 12. Klasse dann mal kriegen, aber nicht in der 7., 8. Klasse, dass du anfangen musst, Gedichte oder irgendwelche Gedichte auswendig zu lernen. Was bringt das? Früher.
Du lernst dann auswendig zu lernen.
Ja, genau. Früher musstest du das vielleicht auch noch, weil wir nicht alle Google hatten oder ChatGPT. War bei uns nicht so.
Ja.
So, aber heutzutage.
Du hast auch nicht jeder einen Taschenrechner
dabei. Ja, genau. Aber das brauchtest du früher vielleicht, musstest du dann, weil die ganzen Quadratwurzeln auswendig können, wenn du Mathematiker bist und musst irgendwas Kleines berechnen. Aber heute machst du. Klick, da ist es. Lern doch, bring den Leuten doch mal bei, einfach freier zu lernen, freier zu denken. Das müssten die Leute mal in der Schule beigebracht bekommen. Ja. Ihre Meinung sagen, ihre Interessen vertreten und sagen so, ja, ich mache jetzt hier ein bisschen, keine Ahnung, Physik, aber eigentlich will ich Künstler werden. da brauche ich nicht so viel, also weiß ich nicht, ob man da braucht, keine Ahnung, aber als Beispiel, so, ne, muss ich mich mehr auf Kunst fixieren.
Ja.
Aber das Schulsystem ist sowieso,
dafür machen wir das ja. Und deswegen eskaliert das schon wieder. Gehen wir mal back to topic. Wir haben ja, einen Gast.
Stimmt. Entschuldigung.
Ein kleiner Brand hier.
Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Danke.
Genau, vielleicht nochmal ein Satz zurück.
Es gerne.
Geht, unabhängig vom Schulsystem geht es darum, natürlich immer Kompetenzen zu vermitteln. Ne?
Ja.
Und eine Kompetenz, wie du gesagt hast, auswendig lernen kann eine Kompetenz sein, die relevant ist für meinen Beruf. Ne?
Klar.
Oder auch nicht. Ne? Und diese Kompetenzen machen es halt aus. Ne? Und in meinem Arbeitsalltag brauche ich auch Kompetenzen. Das sind aber nicht die, die ich im Studium gelernt habe tatsächlich. Ne?
Aber
da habe ich Kommunikation, Fehlanzeige.
Eisbergmodell. Feuerwehr.
Ja, Rettungswagen wahrscheinlich. Dann haben wir Dinge wie Entscheidungen vorbereiten, Konzepte schreiben. Fehlanzeige. Ne? Aber das Gute ist, dass ich die fachlichen Inhalte, die habe ich mal gelernt, das kriege ich hin.
Ja.
Wie ich jetzt aber jemanden davon überzeuge, dass die Entscheidungsvorlage, die ich ihm vorlege, gut und richtig ist und dass er dafür Geld ausgeben sollte, das habe ich natürlich nicht gelernt.
Ja.
Das kriegt man über Berufserfahrung oder über studienbegleitende Tätigkeiten oder. Weil das ist unfassbar wichtig, dass man das Gute, was man tut, auch rüberbringen kann. Weil ansonsten sagen sie, ja, ist ja ein netter Mensch und der macht ja seinen Job irgendwie, aber was macht er eigentlich den ganzen Tag?
Mhm. Sympathisch, man kann sich unterhalten.
Genau. So, aber da kommt nichts bei rum.
Ja,
ne? Und wir wollen ein Ergebnis erzielen. Ne?
Mhm.
Bei aller Diskussion über in der politischen Natur über Entbürokratisierung, Bürokratierückbau, wir haben unfassbar viele Regeln. Natürlich kenne ich da auch als Sicherheitsexperte nicht alle aus dem Kopf, ne? Deswegen brauche ich auswendig lernen, ist nicht so relevant.
Mhm.
Aber ich muss natürlich die Tools, die mir das Wissen quasi bereitstellen, beherrschen, ne? Sei es eine KI, sei es auch KI programmieren, damit ich den Führungskräften eine Methode, ein Hilfsmittel angedeihen lasse. Also im Studium, wenn ich da zurückdenke, da hatten wir VBA. Ne? Also ich weiß nicht, ob jemand noch VBA kennt.
Sagt mir gar nichts.
In Excel. Ne? In Excel konntest du irgendwie was bauen dann. Und hast dann Excel-Auswertung gemacht oder Excel-Berechnung. Ja, Excel ist einfach nicht mehr groß genug, ne? Mittlerweile für die Datenmengen, die man heutzutage hat. Das heißt, man muss eine KI benutzen, man muss neue Tools benutzen. Und man kann auch gar nicht mehr alles selber quasi erarbeiten, sondern man braucht diese Unterstützung. Ne? Das heißt, auch solche Sachen, das ist ein kontinuierliches Lernen. Deswegen ist dieser Studiengang so cool gewesen. Rückblickend betrachtet hat er sehr geprägt, einfach weil er wirklich so breit aufgestellt hat. Ne? Ich verstehe nicht, was ein ITler macht.
Ich auch nicht.
Ich verstehe auch nicht, was ihr macht. Das ist richtig geil. Das ist doch richtig geil. Arbeitsschutz, ja, keine Ahnung.
Aber ich kann wenn ihr mir so ein paar Schlagworte sagt, ne, dann verstehe ich schon, was ein Server ist und ne, wo was Cloud und hier und da. Also die Buzzwords verstehe ich und verstehe die Zusammenhänge und kann dann sagen, okay, ich brauche aber das und das und dann kann ich das übersetzen.
Mhm.
Dann kann ich das in eine Anforderung übersetzen, die jemand anderes umsetzt. Und darum geht es eigentlich, dass man mit den Leuten spricht, Impulse setzt und das ist mehr oder weniger mein Arbeitsalltag. Das heißt, ich telefoniere mit der Welt, mit Tochtergesellschaften in Australien, Japan, USA, China, Südafrika.
Welche schon deine Kunden sind? Oder ja, machst du Akquise auch?
Nee, das sind alles interne. Ne? Also ich arbeite nur intern und bin dann mit den Tochtergesellschaften und überlege, wie sie denn die Sicherheit und Gesundheit in ihrem Einwirkungsbereich verbessern können und bringe dann auch Best Practices mit, also gute Praxisbeispiele, wo ich dann auch einfach mal feststelle, die Kultur hat auch einen großen Einfluss auf, was kann funktionieren und was nicht.
Mhm.
In Deutschland haben wir zum Beispiel den sogenannten Safety Coin. Das heißt, wenn eine Führungskraft jemanden sieht oder davon Berichte kriegt, dass jemand sich über das erwartbare Maß hinaus sicherheitsgerecht oder gesund verhalten hat, dann kann man ja so einen Safety Coin vergeben.
Mhm.
Und wenn man 3 Safety Coins gesammelt hat, kriegt man einen Tag Sonderurlaub. So. In Deutschland, Urlaub, guter Anreiz, guter Motivator erstmal.
Ja.
Hat dazu geführt, dass wir unfassbar viel mehr Meldungen gekriegt haben und von Unfallmeldungen weg sind, sondern hin zu präventiven Meldungen. Ne? Wir wollen ja auf die präventive Seite, wir wollen ja den Unfall verhindern und nicht einfach auswerten und dann.
Ganz kurz, das heißt, dann melden die sich bei dir, das, was präventiv gemacht wurde, um etwas vorzubeugen? Und das melden die sich bei, melden die bei dir?
Ja, bei der Führungskraft, ne? Sagen, keine Ahnung,
bei der Führungskraft, ja.
Hier ist eine unsichere Situation. Klassiker ist immer so Palette vom Notausgang.
Jo.
So, und am Anfang ist das natürlich, ne, und die einzige Regel, die es gibt, es muss über das erwartbare Maß hinaus sein. Ne, jetzt beim ersten Mal ist die Palette okay, hat jemand gesehen und weggeräumt und dafür kriegt er einen Safety Coin. Beim zweiten Mal ist er natürlich schon erwartbar. Ne?
Ja, okay, verstehe. Ja.
Das heißt, das nivelliert sich so ein bisschen selbst, das System. Aber es führt immer wieder dazu, dass Leute auch Sachen hinterfragen und sagen, nur weil wir es schon immer so gemacht haben, muss das ja nicht der richtige Weg sein. Ne? Mhm. Das heißt, man kriegt ganz viele Meldungen, so, wo noch Potenziale sind, wo Gefährdungen sind, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat. Oder wenn Kontraktoren, also Partnerfirmen, irgendwie handwerkliche Dienstleistungen bei uns intern ausführen, kann da ja nicht die ganze Zeit jemand daneben stehen, sondern wenn dann Mitarbeiterin oder Mitarbeiter das sieht, sagt halt Stopp, ne? Die Leiter ist nicht geprüft, ne? So der Klassiker.
Ja, ja. Ne?
Oder wir hatten auch viel gefährlichere Sachen natürlich. Dann kann man dafür einen Safety Coin bekommen. Und wie gesagt, nach 3 kriegt man dann diesen Sonderurlaubstag, der einfach motiviert, weil er wieder auf diese 3 Dimensionen der Vision Zero auch einwirkt. Und zwar auf das Wohlbefinden. Ne? Ich kriege 8 Stunden meines Lebens in Anführungszeichen geschenkt und kann damit machen, was ich will, ob ich auf der Couch liege, ob ich mich fortbilde oder an See fahre, ist erstmal egal.
Mhm.
Aber dieser Motivator greift zum Beispiel in Indien überhaupt nicht.
Okay.
Ich habe mich mit den indischen Kollegen unterhalten, die haben gesagt, ja, unsere Mitarbeiter haben am Ende des Jahres noch 20 Urlaubstage, was, ne, dann haben sie 21. Motiviert hier gar keinen.
Die nehmen da keinen Urlaub?
Irgendwie nicht. Ne? Also die haben Herausforderungen, dass die den Urlaub, den der Arbeitgeber da dann gewährt, einfach auch dann wegkriegen. Ne? Ist bei denen in der Kultur so
verankert. Ja, okay.
Ist auch kulturell komplett, also ich hatte echt einen Kulturschock, komplett anderes Land. Und echt beeindruckend, aber bei denen würde sowas nicht wirken. Aber die Idee dahinter, die kann ja trotzdem wirken, dass man einen anderen Motivator nimmt erstmal vielleicht. Ne? Dass man sagt, keine Ahnung, vielleicht ist das monetär oder man kriegt fürs Wochenende mal einen Dienstwagen oder was auch immer.
Ne? Ja.
Also kann man ja sich frei überlegen. Also die Methode ändert sich nicht, aber vielleicht so die Ausgestaltung. Unsere saudi-arabischen Kollegen, die haben keine Münzen genommen, also keinen Coin, sondern so kleine Glaspokale dann gemacht. Ja, funktioniert genauso, ne? Und ist auch okay. Ne?
Ja.
Und darum geht's, dass ich mit den Leuten spreche und sage, okay, wir haben hier ein Thema zum Thema Motivation, ja, im ersten Blick, und wie können wir das bei euch umsetzen? Hilft euch das vielleicht als Idee? Und am Ende stellen sie alle fest, es geht gar nicht um die Mitarbeiter an sich, dass die motiviert werden, was zu melden, sondern es geht eigentlich darum, dass die Führungskräfte Verantwortung übernehmen sollen. Weil sie müssen jetzt entscheiden, ob da jemand einen Coin kriegt oder nicht.
Ja, okay.
Und in der Anfangszeit hatte ich ganz viele Führungskräfte, die gefragt haben, Moment mal, ich soll das jetzt entscheiden? Aber ich bin auch gar kein Sicherheitsexperte. Ne? Ich bin auch ITler.
Yeah.
Ja, aber natürlich. Das ist die Verantwortung der Führungskraft. Das heißt, es wirkt nicht nur bei den Mitarbeitern als Motivator, sondern wirkt auch bei den Führungskräften, einfach um diese Entscheidungsprozesse in den täglichen Führungsalltag zu integrieren. Und das ist auch das, wo ich als Sicherheitsingenieur unterwegs bin und versuche, den Leuten klarzumachen, dass es nicht darum geht, etwas extra zu machen. Noch mehr extra machen. Ne? Was soll ich denn sonst noch alles machen?
Das ist ja meistens ich schon Ausrede, so oft gehört.
Ne? Sondern einfach das, was wir tun, gleich mit dem richtigen Mindset, gleich mit den richtigen Herangehensweisen. Das heißt, wenn ich morgens eine Morgensbesprechung mache, ein Toolbox-Meeting, was auch immer, dann integriere ich da die Sicherheit und Gesundheit eigentlich mit rein. Und das mache ich nicht in der Form, dass ich sage, oh, hatten wir gestern einen Unfall? Nein, gut, dann machen wir weiter. Ne? Wie sieht es mit dem Material aus? Sondern, dass ich der Sicherheit einfach da die 2-3 Minuten gebe. Und vielleicht was vorbereitet habe oder ein Kartenspiel spiele, wo offene Fragen drauf sind und dass man einfach in der Runde mal über solche Fragen diskutiert. Also da gibt es ganz viele kleine Möglichkeiten. Und dann habe ich eigentlich das eh gemacht, was ich eh jeden Tag mache. Nur ich habe das in einer Art und Weise gemacht, die dazu beiträgt, dass Sicherheit und Gesundheit auch in meinem Fokus sind.
Ich finde das mega krass, weil ich tatsächlich jetzt so gelernt habe in den letzten 3 Jahren, dass Arbeitssicherheit, also erstmal kommt es darauf an, wie du kommunikativ drauf bist. Das habe ich gemerkt mit den Führungskräften. Ich hätte jetzt da hingehen können und sagen, du musst aber jetzt hier 40 Gefährdungsbeurteilungen schreiben. Warum? Weil das so ist. Im Endeffekt ist es so. Die müssen geschrieben werden, weil das ist eine gesetzliche Vorgabe. Du musst sie haben. Wenn man aber noch vernünftig erklärt, warum das gut ist und was man da alles reinschreiben kann und was du mit solchen Gefährdungsbeurteilungen auch erreichen kannst, eine neue Maschine, weil die alte ist kaputtgeschrieben, in Anführungszeichen, so, das ist, kommt drauf an, wie du mit den Leuten das besprichst und denen erklärst, und dann wird das auch halbwegs angenommen. Es ist einfach auch viel Arbeit. Und das ist ja, was du gerade sagtest, was wollen wir noch alles machen? Es gibt einfach jetzt, es gibt ja Führungskräfte, die sind dann quasi noch voll in der Produktion, machen dies noch, machen das noch und dann müssen die das auch noch machen. Das ist dann oftmals so ein Thema, wo dann gesagt wird, ja, boah, wie soll ich das alles machen, da kriege ich alles gar nicht hin, und dann muss man halt mit denen sprechen. Ja, dann such dir doch mal Hilfe von einer Fachkraft für Arbeitssicherheit, die wir teuer bezahlen, die könnt ja mal vorbeikommen und das vielleicht für dich machen oder mit dir machen. Also ich finde, das Wichtigste ist da wirklich Kommunikation. Jetzt mal zurückzukommen auf was du gerade gesagt hast, finde ich unglaublich krass, das hätte ich nie verbunden mit Sicherheitsingenieur, was du machst.
Ist auch, ne, das ist ja, das ist eine Facette davon, ne, das ist.
Ja, aber schon, aber das ist ja voll die kreative Arbeit. Ja, ja. Kreativität, Kommunikation, Quatschen, nicht sagen, hier, aber Betriebsanweisung für den Stapler hast du aber noch nicht gemacht.
Das hängt von der Rolle ab. Ne? Jetzt bin ich halt für dieses Programm da verantwortlich und deswegen ist das so. Natürlich haben wir auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die sich auch darum kümmern. Ne? Vielleicht nicht auf dem Niveau, hey, ist das da, sondern auch da vom Mindset her anders unterwegs sind mittlerweile und nicht mehr die Arbeitsschutzpolizei, wie ich sie früher mal nannte. Ne?
Ja, ist ja so.
Der klassische, ne, hier aber in der DGV-Vorschrift 1 steht drin, du musst. Ja, wie ist denn da der Motivator? Ne? Null. Ne?
So, ja, voll.
So, ne? Und da geht es dann so auch um Sachen, wie kann ich es denn akzeptabel machen? Ne? Also klassisches Beispiel ist immer Sicherheitsunterweisung. Ne? Jede Führungskraft muss eine Sicherheitsunterweisung durchführen, um über die Gefahren aufzuklären und so weiter. Aber es steht nicht drin, dass man das einmal im Jahr machen muss in einer Stunde. Man kann das auch jede Woche machen in 15 Minuten.
Mhm.
Und dann hat man auf einmal nicht mal so einen riesen Brocken, sondern hat halt so kleine Häppchen.
Ja.
Und das Geile ist, wenn du 52 Wochen mal 15 Minuten zusammenrechnest, hast du deutlich mehr gemacht als vorher. Ne? Obwohl es dir leichter fällt. Ne? Abzüglich Urlaub, Feiertag.
Ja, 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 klar.
Aber es ist deutlich einfacher. Ne? Das heißt, man muss sich nicht immer das Leben schwer machen und sagen, oh, ich muss jetzt eine Sicherheitsunterweisung, was mache ich denn? Nämlich die Präsentation vom letzten Jahr, da ist auf Folie 7 immer noch der gleiche Rechtschreibfehler drin, habe ich gar nicht gemerkt. Ne? Und die Mitarbeiter, die irgendwie 10, 20, 30 Jahre sind, ey, die kriegen ja...
Die können schon auswendig rückwärts mitsingen.
Die kriegen Blumenkohl in den Ohren, weil sie einfach denken, boah, schon wieder. Ne? Und da habe ich auch den Führungskräften gesagt, unser Ziel ist es, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter sagt, ich freue mich auf die nächste Sicherheitsunterweisung. Und dieser Ansporn führt dazu, dass das halt was anderes ist als, ah, hier, ne, PowerPoint runterrattern und hier ist die Teilnehmerliste, unterschreib mal, dann sind wir compliant.
Mhm.
Aber wir wollen ja von der Compliance eigentlich weiter. Wir wollen ja zur Kultur. Ne, da müssen wir auch vom Papier wegkommen und zu den Leuten gehen. Und deswegen kann man dann auch sagen, okay, wir nehmen nicht eine PowerPoint, sondern wir nehmen vielleicht einen Kahoot, machen einfach mal einen Quiz draus. Oder wir machen mal irgendwie eine große Metaplanwand. Ich habe eine Sicherheitsunterweisung unterstützt für einen Bereich, der relativ, ja, auch weit weg ist, kaufmännisch, IT-lastig so ein bisschen. Und die fanden das voll cool, dass ich gar keine PowerPoint benutzt habe. Ja, und trotzdem haben sie alle Gefährdungen, alle Schutzmaßnahmen, die sie im Büro so haben, haben sie trotzdem alle nochmal präsent gemacht gekriegt. Und man hat darüber diskutiert und hast festgestellt, Mensch, der eine oder andere wusste gar nicht, wie man einen Unfall meldet oder der eine, obwohl es ein IT-Tool ist. Ne? und da gibt es halt so ganz viele kleine Stellschrauben, wo man dann einfach ja, drauf eingehen kann und sagen kann, Mensch, wir müssen das nicht althergebrachter Väter-Sitte mit Kreide und Tafel machen. Wir können auch mal moderne Sachen machen und dann ist es wieder so eine Methodenkompetenz. Wie bringe ich es kommunikativ rüber? Und ich glaube, dass sich das Bild des Sicherheitsingenieurs, es gibt Bereiche, wo es sehr technisch ist. Es gibt Bereiche, wo es sehr kommunikativ ist. Und es gibt Bereiche, wo es sehr operativ ist.
Mhm.
Und dann gibt es natürlich so Bereiche wie mich, wo es auch ein Stück weit strategisch ist. Und das ist halt das Coole, dass egal, ne, ich wollte, als ich angefangen habe zu studieren, wollte ich Feuerwehrmann werden.
Mhm.
Rote Autos, blaue Lichter, Attacke. ne? Und habe angefangen zu studieren und es war immer klar, ich gehe Richtung Brandschutz. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, es gibt noch so viel anderes. Ja, das heißt, gerade wenn man sich noch nicht so richtig 100% sicher ist, was man eigentlich machen will, oder wenn man vermeintlich absolut sicher ist, was man machen möchte, dann ist die Studienrichtung einfach mega, weil sie so breit ist und dir einfach mal so ein paar Einblicke gewährleistet in Themen, die du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest. Ne? Also ich habe mich vorher mit Psychologie nie auseinandergesetzt. Ich habe mich vorher mit Umweltschutz so gut wie nie auseinandergesetzt. Ne? Und jetzt bin ich auch in der Nachhaltigkeit bei uns mit drin. Ne? Also das ist sehr breit gestreut und das ist halt das Coole, dass man wirklich sein Leben nach seinen Interessen und dann auch das berufliche Leben nach seinen Interessen so aufstellen kann, dass das passt.
Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, dass du das studieren darfst? Also erstmal wahrscheinlich Abitur, klar.
Genau, Abitur, ne? Ansonsten nicht. Ne? Es ist ein NC-freier Studiengang.
Okay.
Zumindest in Wuppertal, in den anderen Hochschulen in Magdeburg kann man noch Sicherheit Gefahrenabwehr studieren. Das hat meine Frau gemacht tatsächlich. Mhm. Deswegen bei uns im Haushalt ist alles safe. Aber ist ein NC-freier Studiengang. Man muss sich halt mit Wuppertal anfreunden. Ne? Das ist halt so. Aber es gibt auch schöne Seiten. Und die sind zwar sehr versteckt, aber so die Schwebebahn oder das Luisenviertel oder so, da kann man schon gut Party machen dann auch.
Okay.
Das passt dann auch. Und der Studiengang an sich, der Bachelor startet immer zum Wintersemester. Da kann man sich einschreiben. Ich glaube, bis sogar so zum 15.10. oder sowas kann man sich noch einschreiben. Geht dann in der Regelstudienzeit 6 Semester. Aber ich empfehle jedem, möglichst viel von dieser Zeit zu genießen, weil später, wenn man im Job ist und dann Familie und so weiter, dann ändern sich die Lebensumstände wieder.
Mhm.
Deswegen das Studium sollte man genießen und sich möglichst viel anschauen und diese Zeit dann auch nutzen, seine eigenen Erfahrungen zu machen.
Wie sehen denn so, muss ja auch Prüfungen schreiben. Was für Prüfungen schreibt man da? Worum geht's da? Kannst du mal ein bisschen näher erklären?
Also bei mir war es damals so, dass wir immer Modulklausuren geschrieben haben. Das hat sich, glaube ich, mittlerweile ein bisschen geändert, dass sie die ein bisschen reduziert haben, diese Modulklausuren. Also nicht mehr 4 Fächer oder wir hatten sogar 5 Fächer in einer Klausur. Das war so ein bisschen
zusammengepackt dann in einer Klausur.
Ja, genau. Okay. Aber auch so artverwandte Fächer wie Gefahrstoffe und Arbeitspsychologie, ne? Wo du sagst, ja genau, das hängt super zusammen, das kannst du in einer Klausur schreiben. Das haben sie Gott sei Dank geändert mit den neuen Zertifizierungen. Deswegen, das sind meistens Modulklausuren. Ne? Das heißt, man schreibt dann je Fach oder immer eine Fächerkombination eine Klausur. Dann muss man noch ein Praktikum machen von 12 Wochen.
Okay.
Und dann die Abschlussarbeit schreiben.
Wie sieht so eine Abschlussarbeit aus? Wo muss man sich ein Thema aussuchen einfach? Keine Ahnung. Vorbeugender Brandschutz in einer Schreinerei.
Ja, ich glaube, das wäre sehr operativ. Ne? So ein bisschen wissenschaftlicher Anspruch sollte da schon okay. drin sein. Wir haben auch in meiner Zeit in dem anderen Geschäftsbereich, wo ich noch Führungskraft war, haben wir auch Abschlussarbeiten betreut. Und dann geht es ja meistens um Konzepterstellung oder sowas.
Okay.
Oder um Analysen, Datenanalysen, wie man etwas umsetzen kann. Und da muss man eigentlich nur mit den Betreuern der Hochschule sprechen. Und ich kann halt nur empfehlen, dass man ich kann nur empfehlen, dass man sich mit den Betreuern von den Hochschulen oder von der Hochschule dann in dem Fall auseinandersetzt und guckt, ob man nicht ein Unternehmen findet, was man damit einbindet. Mhm. Ich selbst habe damals eine theoretische Arbeit über Brandschutz in Schienenfahrzeugen geschrieben.
Okay.
Ja, das war schon relativ praxisnah. Aber es war ja nicht so optimal, würde ich sagen. Ne, im Nachgang hätte ich das irgendwie mit dem Unternehmen zusammenschreiben sollen, um einfach diesen Praxiseinblick auch wieder zu genießen. Ne? Weil du kümmerst dich dann 3 Monate lang um nichts anderes und dann solltest du die 3 Monate auch möglichst effizient nutzen.
Ne? Ich habe noch, da ist immer noch eine, die Fliegen, die haben heute richtig Bock.
Die haben richtig Bock. Der hat auch gerade kurz gesprochen.
Ja, ich war kurz im Mikrofon drin. Ich habe noch so 2-3 Fragen, dann wäre für mich eigentlich soweit alles geklärt, dachte ich oder denke ich. Erstmal, du hast jetzt gerade schon mal ein paar Fächer aufgezählt gehabt. War Arbeitspsychologie?
Genau.
Gefahrstoffe? Was gibt's noch?
Erstmal die naturwissenschaftlichen Grundlagen, das heißt, ich habe irgendwie Mathe, ich habe Physik, Thermoströmungsdynamik und sowas, ich habe Chemie,
ja.
Aber ich habe auch sicherheitstechnische Grundlagen wie Methoden der Sicherheitstechnik, Und dann habe ich halt meine Vertiefungsrichtung. Ne? Das kann Richtung Brandschutz gehen, das kann Arbeitsschutz, Umweltschutz, Qualität, Risikomanagement, technische Zuverlässigkeit.
Okay.
Also das ist dann breit gefächert. Da kann man sich auch auf der Webseite von der Hochschule einfach das am besten nochmal selber anlesen, weil das relativ gut dargestellt ist, was da Inhalte sind. Ja.
Okay. Und was mich immer interessiert und was auch die Leute immer interessiert, was verdient man so als Sicherheitsingenieur?
Ja, das geht von bis, ne? Okay. Das hängt dann von der Arbeit ab und ja, von der Tätigkeit und vom Unternehmen, wo man ist. Ne?
Okay. Also,
das Spannende ist, ich habe es vorhin schon gesagt, dass man halt eigentlich machen kann, was man möchte, weil man kann von selbstständig über kleines Ingenieurbüro bis hin zu Weltkonzernen eigentlich alles machen. Und dementsprechend ist auch die Bezahlung einfach unterschiedlich.
Ne? Okay.
Das geht dann von irgendwie 60.000 Euro los und nach oben sind kaum Grenzen gesetzt. Ne? Wenn ich so gerade an Selbstständige denke, kann ich da durchaus auch mein eigenes Unternehmen aufbauen, ne? Was auch viele Absolventen gemacht haben.
Ja, okay.
Das heißt, so richtig ein Limit gibt es da nicht, aber ich würde sagen, klassischerweise, wenn du irgendwie so im Konzern bist, dann liegst du so bei 140.000 Euro, wenn du irgendwie Direktor für irgendwie Sicherheit und Gesundheit bist und irgendwie für 100.000 Menschen zuständig bist.
Das ist auch schon ein schönes Gehalt, ne?
Auf jeden Fall.
Gut, aber da hast du lange geschuftet und hast schon ein recht komplexes Studium hinter dir, ne? Also
ja, ist trotzdem ein gutes Gehalt.
Aber das, ja, klar. Das sind halt auch, ne, das sind die Ausreißer nach oben, ne? Also ich würde sagen, normale Niveau Sicherheitsingenieur, Schrägstrich Fachkraft für Arbeitssicherheit 60.000 bis 80.000. Mhm. Und wenn es dann mehr wird, umso besser.
Das ist vollkommen richtig.
Aber das ist auch schon ein stabiles Gehalt.
Ja, auf jeden
Definitiv.
Fall. Auf jeden Fall.
Man hat Verantwortung, man hat Gestaltungsspielraum, man ist mit den Führungskräften in Diskussion. Das heißt, man ist auch sichtbar im Unternehmen. Und man, wenn man seine Arbeit vernünftig macht, wird man auch wertgeschätzt.
Ja.
Und das ist halt das Coole, weil das Gehalt ist immer das eine, ne? Aber die Aufgabe, das ist das, was einen dazu bringt. Also mittlerweile müssen wir ja mindestens bis 67 arbeiten, mal gucken, wie lange noch. Nächstes Thema. Aber ich will den Job ja mein Leben lang machen, mehr oder weniger. Und dann ist es halt spannend, da das zu sehen. Und auch bei meinem Weg bei Dräger muss ich sagen, ich habe ja auch als Projektleiter angefangen. Also Projektmanagement war nicht Teil des Studiums. Mhm. Aber das habe ich dann auch da gelernt. Und dann bin ich regionsverantwortlich geworden. Also Führungskraft, auch das habe ich im Studium nicht gelernt. Das ist dann immer so die Entwicklung. Und dann irgendwann bin ich quasi aus der Führungskarriere, bin ich quasi wieder zurück in die Fachlichkeit gewechselt. Und ich glaube, dass da natürlich Persönlichkeit mit hinterhängt, aber dass auch ganz viel aus dem Studium kommt, weil man halt wirklich so mit allen sprechen kann. Und das ist das Spannende, dass man diese Flexibilität hat. Und auch dann am Ende ja die Kreativität, die man hat oder die Kommunikationsstärke oder welche Kompetenz man auch immer dann mit der Zeit entwickelt, einfach dann auch ausleben kann. Weil wenn man ja jemand zu Beginn des Studiums gesagt hat, du wirst mal irgendwie hier Programmleiter für Vision Zero und darfst weltweit irgendwie Sicherheitskultur gestalten, da hätte ich ihn auch angeguckt. Erstmal hätte ich gar nicht gewusst, was das bedeutet. Und zweitens hätte ich mir da auch nicht so richtig was drunter vorstellen können.
Mhm.
Sondern, wie gesagt, mein Traum war eigentlich rote Autos, blaue Lichter fahren. Kann ich immer noch machen in der Freiwilligenfeuerwehr.
Ja.
Das ist halt das Coole, dass ich das eine mit dem anderen einfach kombinieren kann und trotzdem beruflich dann mich weiterentwickeln kann.
Ja. Also ich höre raus, dass dir ziemlich viel Spaß macht und du da auch echt drin aufgehst, ne?
Ja, es ist ein Motivationsthema. Ne? Wenn das Thema, was ich bearbeite, spannend ist, natürlich gibt es auch Tage, wo ich denke, boah.
Ja, gut, aber die hat man ja
echt immer. Ne? Hat ja jeder. Ne?
Zahlen zusammensuchen für die Nachhaltigkeit und du denkst so, boah. Ne? Aber mittlerweile gibt es da so gute Tools. Die Zahlen kommen fast aus Geisterhand dann irgendwie zusammengetragen. Da muss ich die nochmal auf Plausibilität prüfen. Ne? Das ist dann so das Stupideste, sag ich mal.
Ja.
Aber ansonsten ist ganz viel Diskussion, Lösungen finden, Leute motivieren, Leute trainieren, Leute weiterbringen, einfach den Horizont wieder erweitern. Und das macht halt unfassbar viel Spaß und macht mir unfassbar viel Freude, dass ich mit einem technischen Studium eigentlich jetzt genau da bin, wo auch meine Stärken sind, dass ich halt mit Leuten umgehen kann.
Machst jetzt soziale Arbeit.
Genau, ne? Also ohne das jemals studiert zu haben. Ne?
Ja.
Also und das ist das Coole, dass man einfach dann auch, ja, ich sag mal, lösungsorientiert unterwegs ist und nicht, ne, so wie du vorhin sagtest, ja, aber hier in der Norm steht drin, du musst.
Wir müssen das jetzt machen.
Ja, natürlich müssen wir das machen, aber wir können ja die Lösung so gestalten, dass es der Führungskraft Spaß macht und nicht on top kommt,
ja,
dass
ja.
es mir Spaß macht, weil wir da eine kreative Lösung haben. Also ich habe nie gedacht, dass ich ein Brettspiel entwickle. Ja, wir warten jetzt darauf, dass es die Agentur uns das Brettspiel zurückliefert, weil wir jetzt für die Sicherheitsunterweisung ein Brettspiel entwickelt haben.
Okay.
Ja, also ja, jetzt sind wir quasi auch der Ravensburger der Arbeitssicherheit.
Ja, also, das ist doch geil.
Ja, aber also, ich wollte gerade sagen, aber das ist ja echt dann, das ist ja wirklich. Ich dachte auch erst bei Sicherheitsingenieur oder auch Fachkraft für Arbeitssicherheit ist halt echt mega trocken. Du hast die ganzen Vorgaben, du hast die ganzen Gesetze so und das musst du jetzt der Führungskraft sagen, du musst das jetzt machen, weil das steht da. Wäre halt voll lame, wenn man mal ehrlich ist, ne?
Ja, lesen können die Führungskräfte meistens selbst, ne? Es geht halt darum, dass man die Regeln natürlich einhält, ne? Weil da ne, können ja auch Strafen draus entstehen oder
ja, natürlich.
Und so weiter. Ja. Das heißt, man muss die Arbeitgeber da schon vernünftig beraten und auch wissen, was man tut, sag ich mal. Aber die Ausgestaltung, da kommt es drauf an. Ne? Also die Regel einzuhalten, das ist jetzt nicht die Herausforderung aus meiner Sicht. Aber dann zu sagen, okay, wie machen wir es denn?
Mhm.
Und da geht aus meiner Sicht die politische Diskussion im Moment ein bisschen dran vorbei, dass man sagt, okay, wir reduzieren die Anzahl der Sicherheitsbeauftragten, gerade bei den kleinen und mittelständischen ja. Firmen, wo ich sage, aber ein Sicherheitsbeauftragter, ne, also der macht das ja nicht in Vollzeit, sondern der macht das ja on top. Ne, das motiviert ihn vielleicht. Vielleicht ist da jemand aus der Feuerwehr oder aus dem Rettungsdienst ehrenamtlich unterwegs, der sagt, komm, da habe ich Spaß dran. Das heißt, der trägt durch sein Engagement dann auch zum Unternehmenserfolg bei. Und nur weil man jetzt die Zahl hochsetzt, heißt das ja nicht, dass man besser wird. Ne? Weil man da irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde in der Woche einspart. Ne? Real macht er die eh, also der Maucherpausen mehr.
Ja, und vor allem macht ein Sicherheitsbeauftragter, hat ja erstmal keine Pflicht, irgendwas zu machen. Der guckt mit auf die Sicherheit, was jeder Mitarbeiter machen sollte.
Genau.
Jeder Mitarbeiter sollte das machen, nur der hat nochmal einen Namen, da steht der Sicherheitsbeauftragter dabei.
Ja.
Und jetzt wird in ASA-Sitzungen also was, ne? Aber
ja, natürlich, ne? Es gibt aber auch ASA-Sitzungen, natürlich sind die normativ gefordert und da fragt man sich auch, wie viel hängt da hinten dran? Aber wenn man die vernünftig gestaltet, ne, diese ASA-Sitzungen, wenn man die vernünftig gestaltet, dann können die einen Mehrwert haben. Und eine ASA-Sitzung dient aus meiner Sicht nicht dafür, dass man sich die Unfallzahlen wieder anguckt und sagt, oh, ist ja alles schlecht.
Nee,
sondern null. Die ASA-Sitzung ist dafür, zu entscheiden und zu gucken, wie können wir besser werden, wie können wir uns weiterentwickeln, an welchen Stellschrauben können wir jetzt kurzfristig drehen. Und leider ist es so, dass oftmals ASAs genau für diese Unfallzahlen missbraucht werden. Dann guckt man sich die Agenda oder die Aktionsliste vom letzten Mal an, stellt fest, nichts ist passiert und sagt, okay, dann machen wir es nächstes Mal weiter. Da kommt überhaupt gar nichts
raus. Das wäre halt auch voll die Zeitverschwendung. Ne?
Ja,
volle Kanne.
Das ist dann auch Zeitverschwendung. Und da kann ich die Unternehmen, die dann sagen, ja, das ist ja Zeitverschwendung, auch vollkommen verstehen, weil es das ist.
Ja.
Wenn ich aber sage, okay, wie gestalte ich den denn, ne? Dass ich mit was Positivem anfange, dass ich vielleicht auch mal den Kreis ein bisschen erweitere, dass da auch Vertreter von den Azubis mit drin sitzen. Das macht es dann halt spannend,
mhm. weil
dann auch andere Sichtweisen reinkommen. Und dann habe ich auch Themen, wo ich sagen kann, hey, da kriege ich auch was abgearbeitet in diesem ASA. ASA, für die, die es nicht wissen, ist ein Arbeitsschutzausschuss. Fällt mir gerade auf. Ne?
Stimmt, ja, Arbeitsschutzausschuss.
Ja, genau, ja. Weil guckt es mich gerade so an und sagt, ja, ich weiß zwar
gar nicht. Wollt euch mal nur aufgeben. Ich hab da gleich schon gefragt.
Ja, das ist, ne, was man im Studium auch kriegt, ist ein Abküfi, ne, ein Abkürzungsfimmel. also es gibt ganz viele Abkürzungen und wenn man dann erstmal in der Bubble drin ist, dann kommt man da auch ganz schwer wieder raus.
Aber die macht ihr sowas?
Was?
Eine ASA-Sitzung? Ja, hast du ja erzählt, ne?
Ja, klar, regelmäßig. gar keine Frage. Also wir sind da auch sehr engagiert, alles einzuhalten. Und ja, immer.
Okay,
immer, definitiv.
Das ist ja sehr
also,
schön.
Nie, also bei uns passiert gar nichts. Das ist unfallfrei, speifrei seit 03, also gar kein Problem. Ist auch noch nie einer irgendwie von irgendwas vorgelaufen, hat sich 2 Wochen Gehirnerschütterung, ist noch nie passiert.
Das ist doch schon mal sehr gut.
Oder Hammer auf Fuß oder so. Noch nie passiert.
Aber das ist genau das, ne? Es gibt ja an vielen Werkshorn so unfallfrei seid so und so viel. Mhm. Und dann hat man da so eine Tafel wie beim Fußballspiel, die früher dann immer die nächste, mhm. den nächsten Tag. Ne? Und irgendwann kommt der Tag der Tage, wo da wieder eine Null steht. Ne? Mhm. Und dann sucht man erstmal den Schuldigen. Ne?
Wer war das?
Wer war das? Ne? Und deswegen, ne, so eine Tafel ist schon gut, aber die fördert genau dieses Mindset, den Schuldigen zu finden. Aber darum geht es ja gar nicht. Nee. Ne, es geht ja darum, dass wir gemeinsam versuchen, die Arbeitswelt da an der Stelle ein bisschen sicherer zu machen. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder seinen Beitrag leistet, sei es der Mitarbeiterin oder die Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, der unsichere Situationen meldet, die Unfälle zuverlässig meldet, die Führungskraft, die das vielleicht auch ein bisschen spannend macht, das Management, was einen Fokus drauf setzt, die Personalabteilung, die da beim Onboarding mit in die Speichen greift, um direkt das richtige Niveau reinzuziehen, die Arbeitssicherheitsabteilung, die dann auch die richtige Unterstützung anbietet und nicht einfach in ihrem Elfenbeinturm irgendwas macht, sondern auch mal mit den Leuten spricht, ne, und sagt, was ist eigentlich euer Bedarf, wie können wir euch helfen? Und deswegen ist das nichts, wo man alleine irgendwie was reißen kann. Das heißt, wenn man gerne allein arbeitet in seinem stillen Kämmerlein, dann ist Sicherheitstechnik wahrscheinlich nichts für einen. Wobei auch da gibt es natürlich Bereiche, gerade wenn ich so an die technische Zuverlässigkeit denke, wenn ich sehr mathematisch unterwegs sein will, dann kriege ich das hin. Aber auch da hat sich das Berufsbild einfach deutlich weiterentwickelt, dass man da im Team solche Sachen bearbeitet und dann auch, ja, dem Unternehmen am Ende tatsächlich Geld spart. Mhm. Das ist das, wo viele auch ja, den Mehrwert drin sehen, dass man halt Kosten vermeidet und gleichzeitig auch zum Unternehmenserfolg beiträgt.
Ja.
Wie ist, also wenn man jetzt studiert, wie ist die, also werden Fachkräfte gesucht in deinem Bereich? Also ist das eher so eine Nische, die gerade darunter leidet, dass es zu wenig gibt? Oder ist eher so,
du meinst, wie die Nachfrage ist?
Ja, genau. Danke. Ich kam nicht auf das Wort. Danke. Nachfrage,
genau. Nee, also unser Prof, als ich 2004 dann das erste Mal da im Hörsaal saß, hat unser damaliger Dekan gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Jobgarantie. Ja, das ist heute in vielen Teilen immer noch so, mit einer Einschränkung. Die Guten finden immer einen Job. Das heißt, wenn du nicht geeignet dafür bist, dann wird es schwierig. Ne? Mhm. Also, wenn du wirklich so ein Paragraphenreiter bist, ja.
Dann, wo zeigst du denn auf mich jetzt?
Du hast damit angefangen,
du hast ein Beispiel genannt, dass ich nicht sagen. Als Person, sondern. Nee, aber wenn du halt das begreifst als, ne, ich berate ja nur, ne, ich habe ja nur eine beratende Funktion. Wenn du das so begreifst, dann wird es halt irgendwann schwierig, ne? Mhm. Weil dann, ja, was bringt uns der eigentlich? Ja, nichts, ja, dann raus damit. Deswegen, also die Guten finden immer einen Job. Man muss halt gucken, in welche Richtung man gehen möchte. Ne? Also gerade so Sicherheitskultur, dann wird es dann wieder ein bisschen enger. Als Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sicherheitsingenieur findet man überall. Also wenn du irgendwie in den einschlägigen Online-Portalen gerade suchst, ich glaube, wenn du irgendwie 50 Kilometer Umkreis um Duisburg machst, findest du auch irgendwie 200 Stellen oder so. Also,
boah. Ja, okay, ja, dann ist ja.
Ja, wichtig ist einfach, dass man den Job, wie du gerade schon gedacht hast, nicht so versteht, wie ich berate nur und ich kann dir das anbieten, sondern einfach gestalten. Du musst das Ding vernünftig gestalten, damit die Leute Bock darauf haben. Weil erstmal, und das ist einfach so, du kommst irgendwo neu hin, sagst, ja, ich mache Arbeitssicherheit, denken die, Wappenpimmel. Gar keinen Bock auf den.
Der versaut mir jetzt erstmal mein Leben.
Genau, ja, ja. Genau. Ich habe mit einem Arbeitskollegen, als ich neu da angefangen habe, gequatscht gehabt und der hat mich dann angerufen und gesagt, immer wenn du kommst, darf ich irgendwas nicht mehr oder ich muss mehr machen. Eins von beiden. Ist nie cool, wenn du kommst. Aus Spaß, hoffe ich. Aber,
aber das ist das Bild, was in der Vergangenheit auch oftmals, ne, aus dieser Historie, ne? Also wir haben ja sehr erfolgreich den Arbeitsschutz in Deutschland entwickelt durch mehr Regeln.
Ja, genau.
Ne, das heißt, wir haben DGUV-Regeln, wir haben staatliches Recht und wir haben immer mehr Regeln gemacht, damit die Unfallzahlen runtergehen. Und die sind dann auch runtergegangen. Nur jetzt sind wir auf so einem Plateau und seit einigen Jahren passiert halt nichts mehr und trotzdem sind mehr Regeln gekommen und es passiert nichts. Ne, das heißt, wir können nicht mehr Regeln machen. Das heißt, wir müssen uns weiterentwickeln und da gehört unsere Zunft genauso dazu. Und da muss man sich auch mal hinterfragen und sagen, Mensch, ist es denn notwendig, eine Betreuungszeit zu haben oder kann man das nicht anders definieren? Mhm. Das ist so wie die Arbeitszeit. Ne? Die Arbeitszeiten sind in Deutschland sehr strikt geregelt. Und da gibt es ja auch Diskussionen zu sagen, okay, wir brauchen da mehr Flexibilität. Das kommt dem Arbeitsschutz am Ende auch zugute.
Mhm.
Weil, ne, wir haben es heute wieder hier, wie hast du gesagt, 5000 Grad gerade.
Ungefähr.
Ja,
so viel sind es Gott sei Dank nicht und wir sitzen auch im Schatten. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich cooler, wenn man so einen Podcast morgens um 6 aufnehmen könnte.
Ja.
Ist noch kühler, ne? Oder abends um 22 Uhr, das ist auch wieder kühl. Dann sieht man zwar auf den Kameras nichts mehr. aber das ist halt genau der Punkt, diese Flexibilität. Die kann uns nochmal helfen, ein Stück weit. Aber alles, was wir da ja an Regeln haben, sind tatsächlich mit Blut geschrieben. Ne? Also die sind alle...
Die gibt es alle nicht umsonst, ne?
Genau, die sind alle entstanden, weil irgendwas passiert ist und man meinte, man müsste das zu regeln. Und einiges ist überreguliert worden, ne? Gerade was so Dokumentation angeht und so. Ganz klar. Ne? Wir hatten es vorhin das Thema Sicherheitsunterweisung. Das Nervigste daran ist die Teilnahmeliste. Und
ja,
dann gibt es
ja
auch Leute, die sagen, ja, da muss auch handschriftlich drauf unterschrieben werden, wo du sagst, Alter, ich habe eine Online-Unterweisung gemacht. Ne? Also, ne? Also
das, ja, ja, ja.
Das ist, da wird man dann so ein bisschen, da muss man auch mal sagen, ja, vielleicht wird das vor Gericht so ausgelegt, aber es geht ja nicht darum, dem Richter irgendwie was
zu beweisen, ja,
zu tun, sondern es geht darum, nachzuweisen, dass man Sicherheit und Gesundheit im Betrieb organisiert hat und durchgeführt hat. Und wenn man das mit einer anderen Methode macht, umso besser. Ne? Und da muss man auch ein bisschen Verantwortung und ein bisschen Mut zeigen, einfach zu sagen, hey, wir gehen mal in die Richtung und wer mutig ist, der kann auch mal scheitern, aber wer nicht mutig ist, der wird nie die Chance haben, sich weiterzuentwickeln.
Ja.
Haben wir früher schon immer so gemacht.
Ja.
Ändert sich jetzt hier nicht.
Ja, ist nie was passiert, ne?
Ja, genau.
Genau, aber das ist dann so die Strategie Glück, ne? Und Glück ist immer, Glück ist keine Strategie, weil das kann sich jeden Tag ändern und ich habe da eine ganz spannende Geschichte. Ich wollte mit einem Kumpel hier um die Sechsseenplatte Fahrrad fahren. Und ich hatte meine Tochter hinten in so einem Fahrradanhänger und er hatte seinen Sohn mit seinem eigenen Fahrrad schon. Und dann wollten wir gerade losfahren und meine Tochter hat natürlich ihren Anna und Elsa Eiskönigin Helm auf. Ich als Sicherheitsmuckel natürlich auch Helm und Warnweste und ne, alles. Und dann sagt der 5-jährige Sohn zu seinem Vater, sag mal, Papa, wieso hast du eigentlich keinen Fahrradhelm auf?
Mhm.
Da war ich erstmal sauer. Ne, weil ich gesagt habe, Alter, ich habe studiert dafür. Das ist mein Job. Ja. wie kommt der 5-jährige Mängel dazu, jetzt hier meinen Job zu machen? Und das ist das, was ich auch eingangs sagte, ne? Gesunder Menschenverstand. Und wir haben uns ganz viele Sachen einfach abtrainiert. Ne? Dieses Hinterfragen, ja, diesen Verstand. Ja, Konsequenz war, wir sind hier zum nächsten Fahrradladen gefahren, haben Fahrradhelm gekauft und sind dann quasi um die 6-Seen-Platte, weil wir hatten keine Ausrede. Ne? Also, so, ne? Macht nichts, Papa hat eh nichts im Kopf, ne? Kann nichts kaputt gehen oder so oder wächst halt als Weiße auf. Das waren alles keine möglichen Aussagen. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir holen Fahrradhelm.
Mhm.
Und diese Geschichte nutze ich zum Beispiel auch dann in Sicherheitsunterweisungen, ne? Weil es bringt nichts, wenn ich irgendwem sage, hey, du musst einen Helm tragen, weil das ist wichtig. Wir haben ganz viele Schädel-Hirn-Traumata und, ne, und blau und blub. Ja, das, nach einer Woche hat man das wieder vergessen. Aber die Geschichte, ne, wenn man die ein bisschen mit Humor erzählt,
ja, ja, klar.
Nächstes Jahr, wenn wir uns darüber unterhalten, dann wird es immer noch sagen, ja, ne, die Geschichte mit um die 6-Seen-Platte fahren. Und schon hat man das in die Köpfe reingekriegt. Und dieses Storytelling ist auch eine Methode, die man damit reinnehmen kann. Neben, ich habe es vorhin angeteasert, Gamification, neben dieser externen Motivation auch. Und das sind alles Methoden, die im Studium gab es noch nicht damals.
Mhm.
Aber die haben sich halt mit der Zeit entwickelt und finden immer mehr Anklang und bieten diese Abwechslung, ne? Dass halt nicht jedes Jahr immer das Gleiche gemacht wird und jeder immer denkt so, boah, jetzt kommt wieder der Arbeitssicherheitsmuckel und ich gehe auf den Keks und
ja,
erzeugt immer nur Arbeit und ja, was darf ich da nicht mehr, sondern nee, wir sind Möglichmacher, wir sind nicht die Bremser, sondern wir sind die, die auf dem Gas stehen und das Unternehmen nach vorne bringen wollen, mit allen anderen zusammen. Und wenn man dieses Mindset hat, dann kommt man auch ganz anders mit den Leuten zurecht und man wird dann halt nicht mehr als der Nervenbold da wahrgenommen, der irgendwie jetzt hier wieder die Paragraphen reitet und sagt, hey, da muss aber eine feuerfeste Unterlage unter dem Wasserkocher sein.
Ja,
natürlich.
Standard,
ne? Ja, natürlich, ne? Aber ja, wie oft brennt ein Wasserkocher ab? Ne? Da muss man immer im Verhältnis setzen und dann nimmt man halt nächstes Mal die Fliese mit und legt die da drunter und dann braucht man auch keinen damit behelligen. Ne?
Ja, ja, ja.
Also so ist das mein Mindset da an der Stelle, ne? Dass man einfach nicht den Leuten auf den Sack geht, auf Deutsch gesagt, sondern dass man denen einfach zeigt, dass Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz das Leben auch ein Stück weit einfacher machen können und dass es nicht ein Add-on ist, sondern etwas, was ich einfach integriere. Und dann ist das in meinem Arbeitsablauf drin und ich brauche nicht irgendwie nochmal ein Rad drehen, sondern das ist einfach so, wie es ist. Und siehe da, ich habe mehr Leute an der Schippe, weil weniger Unfälle passieren, weil weniger krank feiern, weil sie motiviert sind, weil sie sich wertgeschätzt fühlen, weil sie gerne zur Arbeit gehen und nicht, weil sie müssen, in Anführungszeichen. Ne? Natürlich, ne, ist immer so ein Tausch Geld gegen Zeit. Ne? So ist der Arbeitsvertrag gestaltet. Aber wenn man noch Spaß an der Arbeit hat, dann ist das natürlich deutlich cooler, als wenn man da hingeht und sagt, boah, jetzt ist schon wieder Montag.
Mhm. Ja, geil. Ja, ich, Dankeschön. Ich fand, das waren sehr gute Schlussworte. Hast du noch Fragen?
Nee, ich fasse zusammen, gesunder Menschenverstand.
Ja.
Das ist quasi Ausrufezeichen, Punkt, Ende. Das, ja, finde ich gut. Also ich fand es sehr interessant.
Hast du noch was du Leuten sagen möchtest, was wir gar nicht gefragt haben vielleicht, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten für die Zuhörer oder möglichen Führungskräfte?
Ja, ne, an der Stelle, wie gesagt, ist auch schlecht, immer Ratschläge zu geben, wenn man nicht gefragt wurde, so nach dem Motto. Ne? Das kommt auch immer sehr gut. Nee, aber für die, die jetzt gerade mit dem Abi fertig sind oder in den nächsten Jahren fertig werden und überlegen, Mensch, ich weiß noch gar nicht so, in welche Richtung, dann schaut euch mal die Sicherheitstechnik in Wuppertal an, weil das ein Studiengang ist, der sehr familiär ist. Also ich glaube, da pro Jahrgang sind da irgendwie 100 Studierende und da kennt man die Profs noch per Namen und die Namen und die Profs kennen meistens auch die eigenen Namen. Das kann Vor- und Nachteile haben. aber es ist sehr familiär und man hat, wie gesagt, quasi eine Jobgarantie im Anschluss wenn man dann 3-4 Jahre in Wuppertal war, dann weiß man, dann gefällt es einem danach auch überall.
Alles klar, danke schön.
Schönes Schlusswort, ja, danke.
Und wenn ihr noch euren Beruf mal vorstellen wollt oder einen Kollegen habt, der sagt, ja, ich habe hier eine spannende Firma, ich habe ein cooles Unternehmen oder ich habe halt einen coolen Beruf, dann schreibt uns doch gerne mal eine E-Mail oder schreibt uns per Instagram an und dann machen wir einen Termin aus und dann kommen wir mal rum. Oder ihr kommt rum oder wir machen es online, das ist komplett frei gestaltbar. Ansonsten, Dankeschön für deine Zeit. Dankeschön, dass du uns mal den Job oder die Jobmöglichkeiten eines Sicherheitsingenieurs erklärt hast. Und ich verabschiede mich und wünsche noch einen schönen Tag und sage ciao.
Ja, auch von mir. Vielen Dank. War mega interessant. Ich habe auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, was du eigentlich alles machst. Spannender Job, finde ich gut. Und an alle anderen, liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Ihr kennt das Ganze. Einfach machen. Das unterstützt uns. Und wenn ihr irgendwas Geiles habt, wie der Wilken sagt, schreibt uns.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank auch an euch, dass ihr die Möglichkeit gebt, mal jungen Menschen einfach mal in andere Jobs reinzuhören. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da irgendwie sich einen Plan dann irgendwie macht und sich nicht von A nach B treiben lässt, sondern einfach mal guckt, was gibt's denn so. Und deswegen vielen Dank für euren Podcast.
Ja, sehr schön. So. Ciao. Tschö.